Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinze. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Tools gehören wahrscheinlich bei dir, genauso wie bei mir, zum Online-Marketing-Alltag mit dazu. Und wenn du wissen willst, in welchem Bereich du Tools optimal einsetzt, wie du dir einen Überblick verschaffst, welche Tools du wirklich brauchst und welche du vielleicht auch mal abstoßen kannst, wie du die richtigen Tools findest, welche du dir unbedingt mal anschauen solltest, dann bleib dran. Denn dazu habe ich mir den größten Tool-Nerd, den ich auf diesem Planeten kenne, ans Mikro geholt. Den guten Jens Podomski. Herzlich willkommen, Jens. Schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal den Menschen, die dich skandalöserweise noch nicht kennen, kurz vor.
Ja, hallo Robin. Danke für das grandiose Intro und die geile Vorstellung. Schön, mit dir zu quatschen und über mein Lieblingsthema noch viel besser. Mein Name ist Jens Podomski. Ich sitze wie auch Robin im schönen Köln, arbeite bei Greater, den einen oder anderen auch noch bekannt als Gedankentanken, und kümmere mich da unter anderem ums Marketing. Wenn ich da nicht gerade mich mit Tools und Online-Marketing beschäftige, dann habe ich auch noch eine eigene Webseite, Jens.Marketing, wo ich über Tools rede, 2-3 Mal die Woche LinkedIn-Post zum Thema Tools, schreibe Newsletter zu dem Thema, also bin Feuer und Flamme, was irgendwie das Entdecken von neuen Tools angeht, das effiziente Nutzen von Tools in meinem eigenen Workflow. Das ist so tatsächlich Leidenschaft geworden.
Das merkt man bei dir in jeder Faser. Tatsächlich immer, wenn ich eine Lösung für ein Problem brauche, wo ich denke, das muss doch einfacher gehen oder das muss man doch automatisieren können oder muss es doch irgendein Tool geben, dann frage ich den Jens. Und das machen mittlerweile auch bei LinkedIn, glaube ich, eine ganze Reihe andere Menschen. Wir haben ja alle irgendwie mindestens irgendwelche 10 Tools Minimum im Einsatz im Marketing. Das ist angefangen bei Excel und welchen kleinen Helferlein und welchen Spezialtools für SEO oder halt eben auch umfangreiche Komplettlösungen wie ein CRM, wie ein Salesforce oder sonst was. Und bevor wir jetzt irgendwie eine Liste an, welche Tools ich unbedingt einsetzen sollte, starten, mal erstmal so die Frage in deine Richtung. Wozu setzt du Tools ein? Also was ist so der Vorteil von einem Tool, anstatt kann ich ja von Hand machen?
Ja, wie du eigentlich schon gesagt hast, am Anfang kann man von Hand machen, kann man aber auch automatisieren. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Bereiche, wo Tools super praktisch sind. Also erster ist auf jeden Fall ganz groß Automatisierung. Wir haben alle keine Lust auf irgendwie Sachen, die wir regelmäßig wiederholen und immer das Gleiche. Das kann man alles mittlerweile schön automatisieren oder sehr, sehr viel davon. Je häufiger wir Sachen machen, gleiche Sachen, desto geringer ist, glaube ich, dann auch die Konzentration. Und dann werden auch Sachen fehleranfällig. Um die Qualität irgendwie aufrechtzuerhalten, ist auf jeden Fall auch der Einsatz von Tools spannend. Großer Punkt Daten ist auch wichtig, was das Thema Tooling angeht. Jeder Marketer oder jeder, der irgendwas im Markt zu tun hat, hat so einen Zugriff auf so eine Unmenge an Daten, Datensätze, und das Ganze dann irgendwie greifbar zu machen, zu visualisieren, zu analysieren, das ist, glaube ich, auch so ein extrem wichtiger Eckpfeiler, wo Tools stark unterstützen können.
Das Datenthema ist das unterschätzteste und auch tatsächlich so dieses Thema Qualität verbessern. Also Tools, ich sehe es ganz oft so im Effizienzbereich, dass irgendwie geguckt wird, dass Sachen automatisiert und schneller gemacht werden irgendwie. Aber so dieses Thema wirklich auch Fehler zu vermeiden, Qualitätskontrolle drüber laufen zu lassen, das ist der Punkt, der am meisten unterschätzt wird. Also weitere fallen mir jetzt spontan nicht ein, aber es gibt wahrscheinlich ganz viele kleine Unterkategorien, weswegen man die verwendet.
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, wenn ich noch was dazu nehmen würde, wäre es, glaube ich, auch, dass ich für mich einfach so der Punkt Produktivität, also einfach mit der begrenzten Zeit, die man ja auch selber zur Verfügung hat im Arbeitsalltag, gefühlt, ob es im Endeffekt auch wirklich so ist, ist auch nochmal so eine Frage, aber gefühlt mehr schaffen und schneller wachsen, so das Thema Growth.
Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du jetzt sagst, aber ich will jetzt gleich die Liste an Tools haben, ich werde den Jens mal so ein bisschen löchern, was sind so seine Lieblingstools, und wir werden jetzt parallel dazu, wenn der Podcast erscheint, also das heißt, wenn du den hörst, werden Jens und ich beide dann auch die Tools, die wir gleich uns gegenseitig um die Ohren hauen, auch noch irgendwie in einem LinkedIn-Post auf unseren Profilen veröffentlichen, haben wir jetzt gerade überlegt, so dass man da dann die gesamte Liste auch bekommt, also einfach mal bei LinkedIn nach Jens und mir suchen und bei einem von uns wirst du dann fündig und kannst dir dann auch die Tool-Liste holen. Aber jetzt erstmal weiter zuhören, bevor du dich auf die Tool-Liste stürzt. Welche Bereiche im Marketing sind die, Jens, wo du sagst, da geht's eigentlich kaum ohne Tools? Also wer da versucht, irgendwie ohne Tools und ohne Automatisierung und Abkürzungen irgendwie zu arbeiten, gehört eigentlich auf den Scheiterhaufen.
Also war sehr, sehr hart, Robin. Aber ich glaube, überall, wo vor allen Dingen sehr, sehr viele Daten anfallen, also angefangen von SEO-Daten, Analysedaten über die Search Console oder sonst was von Google bis hin zu Kontaktdaten, Thema CRM. Ich meine, sicher gibt es immer noch genug Unternehmen, die das Ganze über eine schöne Excel-Tabelle lösen.
Und, leider ja. Ich sag auch mal, Excel und Outlook sind keine CRM.
Ja, für viele leider doch. Und das heißt, eigentlich alles, wo viele Daten anfallen, ist für mich auf jeden Fall ein extrem wichtiger Bereich für Tools wirklich effizient einzusetzen. Aber auch so ein Thema wie Social Media natürlich. Wir haben nicht gerade weniger Social Media Kanäle, denn erzähl, je nach Brand hast du eine ganze Reihe an Social Media Kanälen. Dann kommt dann irgendwie die Qualität, die stimmen muss, und dann wird das Team immer größer und dann auch für die gemeinsame Arbeit, zum Beispiel an Social Media Kanälen, Tooling super wichtig. Und aus meiner eigenen Erfahrung, Automatisierung zwischen entsprechenden Tools, das ist dann irgendwie so auch nochmal nächste Level, wenn man dann irgendwie Tools untereinander noch automatisieren möchte. Da viele nicht mehr von Haus aus so die Schnittstelle haben zu dem Wunschtool, gibt es dafür auch Tools, dann sowas zu automatisieren und da einfach große Datenmengen auch hin und her zu schieben.
Ja, du hast auch gerade schon dieses Thema Produktivität auch so mit angerissen. Also so dieses ganze Thema auch Projektmanagement und Kollaboration haben wir, glaube ich, jetzt alle so die letzten anderthalb Jahre sehr gut gelernt, wie wichtig das ist, dass man da halt eben auch auf einer gemeinsamen Oberfläche arbeitet. Und ich sehe nach wie vor, dass noch Excel-Tabellen hin und her geschickt werden, anstatt dass man halt eben wirklich in der Cloud gemeinsam an Dokumenten arbeitet. Und auch das zählt ja auch damit rein, beziehungsweise, dass du halt eben auch hingehst und sagst, vielleicht schicken wir gar nichts mehr hin und her, vielleicht arbeiten wir gar nicht mehr mit E-Mails in Projekten, sondern alles komplett wirklich im Projektmanagement-Tool und dann da über einen Chat gelöst.
Bei uns bei Greater ist es tatsächlich auch so. Also ich war tatsächlich verwundert, als ich seit über einem Jahr da angefangen habe, wie wenig Kommunikation wir eigentlich über E-Mail haben. Also es läuft alles über Projektmanagement, Slack als Chat-Software und fast gar nichts über E-Mail. Und das gegebenenfalls chaotischer, aber fühlt sich auch erstmal ein bisschen produktiver an, da man nicht die ellenlangen E-Mail-Threads hat, wo dann 3 Leute oder 15 Leute drin involviert sind und man dann irgendwann nicht mehr durchblickt. Ein Punkt, den ich auch an Tools ziemlich spannend finde, dass Tools oft die Möglichkeit bieten, in ganz neue Bereiche auch einzutauchen, ohne große Barrieren zu bieten. Thema Design, Videoschnitt, super wichtig für Social Media. Man braucht heutzutage nicht mehr Adobe Premiere oder Photoshop, um irgendwie Videos zu erstellen oder Bildcollagen zu erstellen. Und das ist ja auch nochmal eine ganz, ganz coole Entwicklung.
Das heißt also, Tools ermöglichen halt eben auch keinen totalen Expertenzugang auf einem gewissen Level zu Spezialbereichen. Auch klar, ein Designer wird jetzt nicht sagen, unbedingt mit Canva ist eine super Idee, da zu arbeiten. Aber nichtsdestotrotz ist es halt eine Produktivitätssteigerungsmöglichkeit. Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe an Themengebieten angerissen, wo eigentlich die ganzen Tools im Einsatz kommen. Wahrscheinlich würden uns, wenn wir jetzt noch ein bisschen länger darüber nachdenken würden, nur noch 20, 30 andere einfallen. Ja, doch ein Bereich will ich noch ganz wichtig erwähnen. Marketing völlig unterschätzt halt auch das ganze Thema, was Daten angerissen, also wirklich so dieses ganze Analyse- und Reporting-Thema. Auch noch in Kombination wirklich dann noch mit tiefergehenden, also mit Controlling-Zahlen, sprich, dass ich als Online-Shop meine ERP-Daten, meine Shop-System-Daten zusammenführe mit den Marketing-Kennzahlen oder halt eben auch B2B-Unternehmen, dass ich dann so CRM-Daten und Customer Lifetime Value, dass ich das halt eben auch mit meinen Kampagnendaten matchen kann. Also da wirklich auch so diese Analyse-Sachen zusammenführen bis tief in die Controlling-Zahlen. Das ist ein Riesenhebel für Unternehmen, aber natürlich auch nicht ganz einfach zu heben, dieser Datenschatz.
Super schön, dass es mittlerweile so viele Tools gibt, die diese ganzen Datensilos so ein bisschen aufbrechen. Dann auch, wie du sagtest, die wichtigen Daten wirklich zusammenführen, ohne dass man da erstmal noch ein 10-köpfiges BI-Team braucht.
Dieses ganze Thema auch Data Pipelines aufbauen, ein Riesenpotenzial für Unternehmen drin. Wir sehen zum Beispiel ganz oft, dass wir jetzt an Integration in HubSpot uns drum kümmern, die Leute, die direkt an den Kunden arbeiten, auch die Umsätze sehen, die diese Kunden machen und sofort auf dem Schirm haben, damit sie das auch einschätzen können, also gewisse Eskalationsstufen etc., sodass man da auch diese Daten dann zusammenführt, dass im CRM quasi die Daten aus dem ERP-System oder aus dem normalen Controlling dann zusammenlaufen. Wenn wir jetzt mal so überlegen, wir haben diesen Riesenbereich an Tools, also ich könnte mir jeden Tag ein neues anschaffen. Ab wann macht es überhaupt Sinn, ein Tool einzusetzen? Soll ich immer, wenn ich irgendwie einen neuen Task habe, erstmal nach einem Tool suchen, das mir diesen Task abnimmt? Oder wie gehst du da vor? Weil ich weiß ja, du stöberst ja gefühlt tagtäglich nach neuen Tools.
Ja, tatsächlich, aber auch, weil die Tool-Landschaft sich einfach tagtäglich wirklich weiterentwickelt. Von meiner Perspektive aus gibt es da jetzt nicht so den einen Zeitpunkt, den einen Tag oder die eine Menge an Arbeit, wo ein Tool dann wirklich Sinn macht. Ich glaube, was wichtig ist für viele Unternehmen, einfach schon mal ein solides Tool-Stack zu haben, um wirklich die Fähigkeiten von Tools zu nutzen. Ich glaube, nach oben hin ist ja immer sehr viel Luft, aber ich glaube, so ein gesundes Grund-Tool-Stack haben ist extrem wichtig. Wenn man merkt, es sind vielleicht wiederholende Aufgaben oder bestimmte Bereiche, die stark wachsen, wo die Anforderungen einfach viel, viel stärker werden, dann macht es vielleicht Sinn, sich mal auf dem Toolmarkt umzuschauen, zu vergleichen, gibt es da was konkretes Problem löst, weil oft ist es ja einfach, dass ein Tool nichts anderes ist als eine effiziente Lösung von irgendeinem Problem oder von irgendeiner Aufgabe. Das einfach mal gucken, gibt es da was? Wenn ja, ist das so was, wo ich jetzt schon bereit für bin? Brauche ich also ein größeres Team? Also ich finde, man kann schon relativ früh so in die Research gehen, um einfach auch zu wissen, was kann eigentlich so der Toolmarkt? Weil ich glaube, das ist auch immer, finde ich für mich immer sehr wichtig, dann weil jedes Tool so ein bisschen dieses Tool-Stack-Mindset irgendwie erweitert, dass man sagt, alles klar, das könnte ich jetzt auch automatisieren, das könnte ich auch mit einem Tool lösen und das einfach im Hinterkopf auch so ein bisschen zu haben, um zu wissen, was sind eigentlich so die Level, in denen ich arbeiten kann.
Was wir oft sehen, ist, dass das Unternehmen, sag ich mal, zu viel Basis haben. Also das heißt, dass es in dem Unternehmen gefühlt eher so ein Wildwuchs auch manchmal an Tools gibt und dann wird das Tool angeschafft, bevor überhaupt genau evaluiert wird, was eigentlich die Zielsetzung dann dahinter ist. Also das erleben wir dann im CRM-Bereich auch regelmäßig. Dann wird sich für ein CRM entschieden, bevor überhaupt mal so ein Anforderungskatalog erstellt wird. Wie gehen wir jetzt vor? Was ist so deine Empfehlung, wenn du sagst, okay, im Unternehmen sind schon eine ganze Menge an Tools irgendwie wahrscheinlich im Einsatz. Lass uns mal ein Audit machen, was wir überhaupt haben, was wir brauchen. Was sind so deine Punkte, wo du sagst, darauf sollte man dann unbedingt achten?
Wie du sagst, ist das in vielen Unternehmen echt schon so ein bisschen Wildwuchs, da es viele Tools gibt, die irgendwo liegen und dann wahrscheinlich einmal im Jahr vom Finance entdeckt werden, weil die Rechnung kommt. Was super wichtig ist und gerade auch bei wachsenden Unternehmen, dass man wirklich auch Leute hat, die dafür so ein bisschen einen Hut aufhaben. Ich kenne das selber aus Unternehmen, wo dann entdeckt wird, wir haben noch das Tool, ach cool, wäre praktisch gewesen vor 6 Monaten, der Mitarbeiter ist vielleicht schon gegangen. Man sollte, wie du sagtest, erst schon mal gucken, was hat man eigentlich, was fehlt einem und gibt es vielleicht etwas, was die 15 Anschaffungen von vor 3 Jahren irgendwie auch zusammenfasst, dass man irgendwie mit einem HubSpot vielleicht auch löst, weil HubSpot ja mittlerweile auch so viele Sachen irgendwie zusammenbündelt und da erstmal guckt, was habe ich und dann erst auf die Suche geht, macht es vielleicht Sinn, fehlt noch irgendwas und dann schaut, kann man es integrieren, also gibt es genug Integration in das aktuelle Toolstack, was benutzt wird. Wenn nicht, gibt es vielleicht was, was man zusammenfassen kann.
Kann ich aus eigener Erfahrung auch so ein bisschen Schmerzen berichten, also so bei Morfire, wir sind auch gewachsen und irgendwie haben immer sehr toolaffin einfach im Online-Marketing und da haben sich so wahnsinnig viele kleine Tools, die auch manchmal nur 15, 20 Dollar im Monat kosten, manchmal auch nur im Jahr, angesammelt. Das ist wirklich ein Riesenberg an Tools, die dann einmal genutzt wurden, vielleicht 2, 3 Mal, dann ist ein Mitarbeiter gegangen und kein anderer nutzt mehr dieses Tool. Und wir sind tatsächlich, gehen im Moment monatlich alle Abbuchungen von Kreditkarten, PayPal, Lastschrift, was es da alles gibt, durch und guck mal, ob da irgendwelche Tool-Abos sind und wer dieses noch verwendet. Und da konnte man echt einen ordentlichen Betrag pro Monat dann einfach mal bei uns aus den Kosten rausstreichen von Tools, die so nicht mehr eingesetzt worden sind. Oder wo das Lizenzpaket, wo irgendwie 5 Leute das gleiche Tool angeschafft haben, was man eigentlich über eine andere Lösung hätte aggregieren können. Und haben da jetzt erstmal angefangen, auch mit dem einfachsten Tool, einfach mit dem Google Spreadsheet angefangen, da mal alles aufzulisten und immer zu gucken, wer ist verantwortlich dafür. Wenn wir keinen gefunden haben, das Tool einfach mal zu kündigen und mal gucken, ob jemand meckert. Der SaaS-Markt, wie du sagst, da ist so wahnsinnig viel Bewegung drin. Und auch da gibt es ja mittlerweile dann für größere Unternehmen so Lösungen wie CleanShelf. Ich glaube, die sind jetzt von LeanIX gekauft worden, die dann auch in großen Unternehmen mal so einen Überblick liefern, was haben wir eigentlich alles im Einsatz und macht das Ganze auch noch Sinn und sind da irgendwie Effizienzpotenziale, weil zu viele User-Lizenzen eigentlich dann auch da sind oder eine völlig überdimensionierte Lösung irgendwie eingekauft worden ist.
Da muss man echt gucken, da gibt es viel Sparpotenzial. Ein gutes Beispiel, was mir direkt immer einfällt, sind so diese Slack-Bots, die es irgendwie gibt. Die rechnen auch immer schön per User ab und wenn das Unternehmen dann schön wächst, dann wächst nämlich auch die Rechnung mit. 2, 3 Euro pro Mitarbeiter, aber je nachdem, wie das Unternehmen dann wächst, wird das Ganze ein bisschen teurer. Aber ich glaube, gerade wenn im Unternehmen auch Marketingverantwortliche oder Toolverantwortliche in verschiedenen Abteilungen gibt, dann ist es, glaube ich, noch wichtiger, dass man irgendwie das Ganze zusammenfasst, entweder wie ihr über ein Google Sheet oder dass man wirklich eine Person im Unternehmen abstellt, die das dann auch im Überblick hat, weil ich glaube, wenn man ein bisschen toolaffin ist und dann ein bisschen guckt, dann ist man ganz schnell in irgendeiner Trial-Version drin und dann denkt man, ach, cool, teste ich mal 3 Monate und dann ist es plötzlich das Jahresabo und es geht dann schneller, als man so denkt.
Das Erschreckendste daran ist, also ich glaube, ich war auf Platz 2 der Leute, die die meisten Tools angeschafft haben, die eigentlich gar nicht mehr in Gebrauch sind. Ich verrate nicht, wer auf Platz 1 ist, aber auch ein sehr tech-affiner Mensch und dementsprechend auch so ein kleines Spielkind. Und bei den Leuten meine Empfehlung, schaut ein bisschen aufs Budget.
Erst die Freigabe einholen müssen, das wäre ein guter Plan.
Das ist ein ganz guter Punkt. Damit kommen wir dann auch schon dazu, so wie finde ich denn die richtigen Tools und vor allem auch, wer entscheidet darüber, welche Tools angeschafft werden? Also so dieses wirklich, wie mache ich eigentlich eine strukturierte, zielführende Tool-Auswahl? Da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen drauf eingehen, weil das ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen. Also wie gehe ich vor? Was ist so deine Empfehlung, wenn man so identifiziert hat, da brauchen wir ein Tool oder wir müssen ein bestehendes Tool, was einfach nicht mehr durch unser Wachstum an unsere Anforderungen genügt, da braucht man eine neue Lösung. Wie gehst du da vor?
Ich glaube, was du am Anfang auch schon mal erwähnt hattest, ganz wichtig ist erstmal zu überlegen, wofür brauche ich das Tool eigentlich? Habe ich vielleicht schon ein Tool, was die Zwecke ein bisschen erfüllt und ist das vielleicht dann irgendwie mit einem Add-on möglich? Ich glaube, da zu gucken, was für Ziele habe ich erstmal und dann wirklich auch so in Asana oder im Google Doc einfach eine Checkliste machen, was brauche ich, wer soll damit arbeiten, wer soll damit auch arbeiten können, sprich Know-how, was für Teams vielleicht, also ich meine, es gibt mir sicher noch genug Unternehmen, die an ihren Excel-Tabellen festhalten und wenn man dann mit irgendwie einer Airtable-Lösung oder sowas kommt, da ist dann die Überforderung groß. Also auch gucken, dass das Know-how auch entsprechend passt. Irgendjemanden auf die Füße treten, der das dann verantwortet und das Tool nicht einfach nur in die Firma schmeißt und dann guckt, was damit passiert. Ich glaube, jedes Tool hat irgendwie auch eine Testversion. Sich dafür auch die Zeit zu nehmen, das vernünftig zu testen. Man denkt dann, 30 Tage sind viel für so einen Tool-Test oder generell, aber dann, wenn das dann irgendwie auch mit Integration zu tun hat, dann muss man das vielleicht noch intern abstimmen, ob die Integration passt oder nicht. Ist man dann schnell irgendwie ein Haufen an Leute, die irgendwie darüber entscheiden. Ich meine, ein Plan ist jetzt vielleicht teilweise ein bisschen übertrieben, aber schon bewusst machen, ich habe jetzt die 30 Tage, sind alle Leute da, die es entscheiden müssen, die auch damit arbeiten, ist vielleicht irgendwer im Urlaub oder sind morgen Ferien, so kleine Stolpersteine, die man dann, glaube ich, auch beachten sollte.
Ja, auf jeden Fall, wie du es halt immer schreibst, so was ist eigentlich das Ziel von dem Tool-Einsatz, was erwarten wir eigentlich, was ist auch so Pflicht und was ist Kür, das auch so in der Checkliste mal mit aufzunehmen. Und ganz wichtig, ja, 30 Tage Testzeit sind nichts. Insbesondere, wenn du irgendwie verschiedene Stakeholder hast oder verschiedene Bereiche, die damit arbeiten sollen, dann sind die Leute im Einsatz, haben gerade keine Zeit, haben sich nur mal kurz durchgeklickt und ja, sieht ganz gut aus. Der Produktiveinsatz, der braucht meistens dann doch noch mal ein bisschen mehr Zeit, um dann ein Gefühl für zu kriegen. Bei größeren Anschaffungen wäre auch da immer die Empfehlung, einfach mit den Tool-Anbietern zu sprechen, wenn das denn möglich ist, also bei größeren Investitionen ja durchaus, um einfach auch den Testzeitraum und sei es auch nur in der Demo-Umgebung länger rauszuzögern, um das Ding wirklich auch auf Herz und Nieren zu testen, weil nichts ist schlimmer als eine Tool-Fehlentscheidung, die tief in die DNA von einem Unternehmen reingeht.
Auch aus meiner Erfahrung, eigentlich jeder Tool-Anbieter ist bereit, irgendwie die Demo nochmal zu verlängern, die Testphase, wenn man sagt, irgendwie, ich habe noch keine Zeit, ist eigentlich auch jeder bereit, ein Onboarding zu machen, gerade bei, wie du sagtest, größeren Anschaffungen, dann wirklich auch mal die Zeit einplanen, zwei, drei Leute mit ins Meeting rein, sich das Tool angucken, erklären lassen, danach dann selber nochmal ein bisschen testen, aber da auch wirklich in die Kommunikation gehen. Kleinere Tools mittlerweile sind auch super in der Kommunikation und dadurch, dass das so ein hart umkämpfter Markt ist, ist dann mal als Kunde, glaube ich, auch immer noch, hat man relativ viele Freiheiten.
Wen binde ich denn mit ein? Weil wir sehen ganz oft, dass Tools auch im Marketing eine IT-Entscheidung sind, wo man anschließend manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil es einfach aus technischer Sicht irgendwie vielleicht ein super hoher Standard ist, aber einfach für die produktive Arbeit im Marketing einfach eine Vollkatastrophe. Wie ist so deine Erfahrung? Wie viele Leute muss man einbeziehen? Was muss man beachten? Hast du da irgendwie Worst Practice aus deiner Vergangenheit?
Nein, Worst Practice ist auf jeden Fall in einer Abteilung, die nicht damit arbeitet, das alleine entscheidet und weiß nicht, eine Jahreslizenz kauft. Das ist auch schon mal passiert und nicht so schön geendet, also auf jeden Fall fürs Tool nicht. Die Leute, die damit arbeiten, vielleicht jeden Tag oder einmal die Woche, die müssen auf jeden Fall mit im Board sein, um zu gucken, können wir damit arbeiten? Ist das was, wo wir jetzt extreme Lernkurve haben? Brauchen wir da noch mal Schulung? Müssen wir da noch Mitarbeiter für anstellen etc.? Also da mal gucken in dem Team, wo es dann wirklich auch eingesetzt wird. Natürlich sind dann so Sachen wie die ganzen Schnittstellen, IT natürlich extrem wichtig, gerade wenn es dann irgendwie um das Thema Datenschutz geht oder einfach Integration in bestehende Systeme, ist es, glaube ich, in den meisten Unternehmen so, dass die IT da immer noch den besten Überblick hat.
Ja, genau. Sie sollte nicht außen vor sein, insbesondere wenn Verzahnung mit anderen Tools dann da ist. Würde ich auch immer dann eher der hauseigenen IT vertrauen als dem Sales-Team des Tool-Anbieters. Es ist erstaunlich, was auf einmal alles gehen sollte und auch wie das Thema Datenschutz. Naja, alles super compliant, alles überhaupt kein Thema. Und wenn du tiefer bohrst, wird es auf einmal doch sehr, sehr, sehr dünn. Das sind alles liebe, nette, meistens auch sehr unterhaltsame Menschen, die ganz, ganz toll verkaufen können. Und die machen auch einen super wichtigen Job. Aber das Ganze zu verifizieren und auch wirklich mal sehr, sehr stark zu challengen, ob die Schnittstellen denn wirklich so funktionieren und ob sie sonst vielleicht auch irgendwie andere Kunden nennen können, die mit Tool A und B zusammenarbeiten, um mal wirklich nachzuhören, ob das tatsächlich funktioniert. Insbesondere bei größeren Entscheidungen sehr hartnäckig sein und ja, liebe Vertriebler, falls ihr zuhört, auch mal in Frage stellen, was ihr denn so sagt.
Ich glaube, gerade wenn es auch um das Thema Features und Integration gibt, versuche ich auch immer wirklich darauf zu bestehen, dass ich wirklich die Funktion auch testen kann und die Version, die ich auch später im Einsatz habe, weil oft hat man dann irgendwie eine abgespeckte Version in der Testphase, die Integration mit HubSpot gibt es dann in der Pro-Version, die dann irgendwann kommt, klar, aber dann wirklich auch das Real-Life-Szenario quasi zu testen. Funktioniert alles so und wie du sagtest, Vertrieb, der kann oft gut verkaufen und Produktmanagement muss dann schnell was zaubern.
Ja, und bei solchen SaaS-Lösungen, wo man wirklich eine monatliche Fee dran ist, auch das Thema Wachstum berücksichtigen. Also einfach, wenn ihr im Wachstumskurs seid, mit, weiß nicht, 50 Usern kostet das ganze Ding halt eben, weiß nicht, 1.000 Euro im Monat und ihr wisst aber eigentlich, werden wir stark wachsen, dann wird das Tool halt auch entsprechend teurer. Und was zum Teil halt auch gerne gemacht wird, was ja aus verkäuferischer Sicht völlig okay ist, dass halt eben gesagt wird, so die ersten 12 Monate geben wir euch einen krass guten Discount, das einfach mit berücksichtigen und da die Kosten für ein Tool halt dann vielleicht einfach mal auf 3 Jahre kalkulieren, weil das ist dann der realistischere Wert, weil sonst kommt auf einmal, Discount kann auch schnell 30-75% sein. Das gibt dann böses Erwachen nach 12 Monaten und das einfach mit berücksichtigen. berücksichtigen.
Ich glaube, vor allen Dingen, wenn man dann auch größere Tools anschafft, hat man ja auch eigentlich erstmal die Intention, dass man das jetzt erstmal für einen längeren Zeitraum nutzt. Von Tool-Anbietern macht Sinn, da mit einem großen Discount reinzugehen, aber dann, wie du sagtest, einfach ein paar Jahre auch realistisch sehen, wie entwickelt sich das Tool, wie entwickeln wir uns, wie passen wir da noch zusammen und ist das was wirklich was wir auch noch in 2-3 Jahren nutzen können, weil wenn man mal so ein CRM austauscht, das macht dann nicht so wirklich Spaß.
Genau, und wenn man auf Wachstumskurs ist, einfach auch berücksichtigen, Tools, die vielleicht halt eben auch erst in 12, 24 Monaten eurem Bedarf zu dem Zeitpunkt halt eben dann auch entsprechen. Das heißt, dass das Tool in der Lage ist, mit euch halt eben auch zu wachsen und ihr nicht nach 1-2 Jahren feststellt, müssen wir doch mal komplett austauschen, weil das bindet einfach so wahnsinnig viel Zeit in der Organisation.
Bei kleineren Tools, die vielleicht auch sehr neuen Lösungen an den Markt gehen, da auch einfach mal zu gucken, gibt es irgendwo eine Roadmap? Also wenn es dann kein Tool ist, was irgendwie schon 10 Jahre am Markt ist, einfach mal bei den kleineren Tools nachzufragen, habt ihr eine Roadmap? Was habt ihr geplant für die nächsten Jahre? Weil Thema Transparenz ist, glaube ich, bei den meisten Tool-Anbietern mittlerweile immer stärker vertreten und dann wird auch meist offen gezeigt, woran arbeiten wir, was kommen an Integrationen, gerade wenn es kleinere Tools sind, die dann tendenziell mit größeren Anbietern erstmal in Konkurrenz stehen, um auch zu zeigen, hey, guck mal, das liefern wir, das bringen wir auf die Straße und da einfach auch mal nachfragen. Die meisten haben dann irgendwie ein Trello-Board oder sonst was oder eine Notion-Liste mit den entsprechenden Sachen, die kommen.
Platzier schon ganz dezent immer die ersten Tool-Namen hier. Da kannst du dich abwarten, auch zu deiner Liste zu kommen. Wenn wir jetzt dann in den Auswahlprozess reingehen, sagen so, wir haben jetzt für SEO brauchen wir halt ein Tool oder für CRM oder für Projektmanagement. Ist ja der erste Schritt mal, sich irgendwie so eine Shortlist zu erstellen. Welche kommen überhaupt in Frage? Was sind so die Möglichkeiten, die du gerne dann nutzt, um diese Shortlist erstmal so ein bisschen zu erstellen, um mal so einen ersten Überblick zu kriegen?
So diese Vergleichbarkeit gerade im Tool-Bereich wird zunehmend schwerer, weil Tools, die erstmal ähnlich aussehen, oft andere Schwerpunkte haben. Ich glaube, wenn man schon am Anfang gut definiert hat, was möchte man eigentlich erreichen, ist natürlich wichtig, kann das Tool das effizient umsetzen? Muss ich da irgendwie noch Add-ons kaufen oder brauche ich da irgendwie noch eine andere Integration für? Und ich meine, im Endeffekt ist das Pricing halt auch ein wichtiges Thema. Passt das in meine aktuelle Wachstumsphase, in das Budget rein? Ist das vielleicht ein Tool, was tendenziell eher Enterprise-Kunden hat? Da auch einfach mal gucken, wie das Portfolio vom Tool-Anbieter ist. Da einfach mal wirklich eine Excel-Tabelle aufstellen, vergleichen, Pro-Kontra-Liste, ganz klassisch. Und dann einfach mal relativ schnell in die Trial-Phase reingehen, gucken, wie es sich anfühlt. Kommt man damit klar? Braucht man erstmal 3 Stunden, bis man versteht, wie das Tool grundsätzlich funktioniert? Ich bin dann auch jemand, der dann gerade, wenn mehrere Tools im Einsatz sind, relativ schnell auch aus der Auswahl rauskegelt, wenn ich sage, die Lernkurve ist extrem hoch und ich komme da gar nicht mit klar. Und gerade wenn man dann im Hinterkopf, dass vielleicht Leute noch damit arbeiten, die nicht so toolaffin sind, ist das dann oft erstmal so eine Bremse und dann fliegt dann aus dem Tool aus der Liste schnell mal raus.
In den USA gibt es schon lange als Review-Plattform G2 oder hießen früher G2 Crowd, wo viele Nutzerinnen und Nutzer halt auch Tools-Bewertungen machen. In Deutschland haben wir dann OMR-Reviews oder OMT. Wie ist so deine Meinung zu diesen Tool-Plattformen?
Ich glaube, beide Plattformen oder alle 3, die du genannt hast, sind super hilfreich, auch eine Übersicht zu bekommen, weil klar kann man irgendwie seinen Tool-Wunsch oder seine Lösung googeln. Dann findet man auch wahrscheinlich viele Tools auf der ersten Seite. Ein paar haben dann auch vielleicht ein paar Anzeigen. Aber gerade diese Review-Plattformen haben ja oft einfach auch die ganze Kategorie abgebildet und dann auch mal ein bisschen zu gucken, okay, was hat vielleicht viele Bewertungen, dementsprechend auch gegebenenfalls viele Nutzer. Dann sich einfach mal ein bisschen über die Reviews drüber lesen. Ich glaube, viele Tools haben halt wirklich so einen bestimmten Use-Case, den man dann verfolgt und dann wirklich eine Review zu finden, wo dann genau dieser Case irgendwie abgedeckt ist, kommt schon nicht immer so häufig vor. Aber einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wo liegen die Stärken bei dem Tool, wo vielleicht auch die Schwächen, über die verschiedenen Plattformen drüber hinweg auch mal kreuz und quer lesen. Es gibt ja auch Plattformen, die dann kleine Auszahlungen tätigen für eine gute Review und so weiter. Also von daher gerne mal ein bisschen breiter schauen.
Ansonsten auch einfach im Netzwerk nachfragen. Hat jemand mit Tool XY schon gearbeitet? Hat jemand eine Empfehlung für irgendeinen Bereich? Ich frage einfach immer den Jens. Das ist ziemlich einfach für mich. Könnt ihr jetzt auch machen. Oder wenn da Testimonials auf der Seite sind, die einfach mal einfach anzuschreiben, weil du sagst, so, der Use Case ist zum Teil sehr speziell und jemand, der himmelhoch jauchzend von einem Tool berichtet, kann sein, dass für deinen Use Case das Ding halt eben denkbar ungeeignet ist.
Wie du am Anfang sagtest, jeder hat so seinen Tool-Stack und seine Übersicht und da sieht man ja immer wieder bei unserer LinkedIn-Bubble auch, wenn irgendwo mal gefragt wird, hey, kennt jemand ein Tool da und dafür, wie viele Leute da irgendwie reinspringen und ihre Meinung kundtun. Das ist ja auch schön, wenn man dann vielleicht sogar sieht, es sind dann Leute im eigenen Netzwerk, die man vielleicht sogar kennt und wo man dann einfach auch mal eine halbe Stunde irgendwie einen virtuellen Kaffee trinken kann und sagen kann, hey, wie setzt ihr es denn ein? Echte Erfahrungswerte kriegen.
Bei Tools hat man jetzt auch gerade schon so ein paar größere Tool-Namen irgendwie auch angerissen, sowas wie eine HubSpot oder ein Salesforce, was ja so diese All-in-One-Tools sind. Und diese All-in-One-Lösungen haben ja immer so eine gewisse Einschränkung. Die Alternative, so eine Best-of-Breed, dass ich mir quasi für jedes Einzelsegment ein Einzeltool hole. Wie ist da so deine Meinung zu oder deine Empfehlung zu?
Ich muss sagen, ich bin tendenziell erstmal skeptisch, wenn Tools in die Ecke kommen, die sagen, wir können alles. Wenn man sich dann auch Anbieter für bestimmte Einsatzzwecke, Social-Media-Planung und so weiter anguckt und sieht, wie viele Mitarbeiter da teilweise in der stecken, wie groß die Firma ist. Wenn dann ein kleines Tool in die Ecke kommt und sagen, wir können alles, bin ich erstmal skeptisch. Was du gesagt hast mit HubSpot, finde ich, ist ein sehr schönes Beispiel, weil die ja auch nicht von heute auf morgen gesagt haben, so, wir machen alles, sondern ja, da irgendwie auch so reingewachsen sind und immer was hinzugefügt haben, die Firma weiter gewachsen ist. Ich bin auch bekennender HubSpot-Fan, nutze nicht immer alle Funktionen, aber muss sagen, dass das ein sehr, sehr gutes Beispiel ist für eine wirkliche Lösung, die vieles gut kombiniert. Natürlich nicht alles, aber das wäre auch dann langweilig, wenn es so die eierlegende Wollmilchsau gäbe. Aber generell versuche ich schon zu gucken, wo sind die Stärken der Tools? Sind die anderen Sachen, die dann irgendwie mitgezogen wurden, wirklich dann auch Kern der Funktion oder ist es einfach nur, um das auch noch mitzuhaben? Also tendenziell bin ich eher ein Fan davon, wirklich für bestimmte Cases richtig gute Tools zu nehmen und die dann clever miteinander zu kombinieren, wenn es funktioniert.
Ist wahrscheinlich auch eine Frage, wie toolaffin man dann tatsächlich ist, weil sobald du selber anfängst, dann halt eben Schnittstellen zu machen über Schnittstellen-Tools, brauchst du natürlich eine gewisse Affinität. Die All-in-One-Lösungen haben meistens ja dann so eine Plattform mit einer Usability. Das heißt, wenn du dich in einem Bereich zurechtfindest, findest du dich in einem anderen Bereich im Optimalfall auch gut zurecht. Und das ist halt, wenn du dann weniger tool-nerdige Menschen hast, eventuell die bessere Funktion. Wir decken auch extrem viel über HubSpot im Bereich Marketing und Sales ab, haben aber zum Beispiel keine reine Agentursoftware, wo wir so diese ganzen Sachen mit Ticketing, mit Zeiterfassung, mit Projektmanagement, Abrechnung etc. machen, weil wir da auch gesagt haben, da war keine Lösung bei, die zu uns passt. Und dann haben wir halt eben auch ganz viele Tools miteinander verbunden, die dann gut miteinander korrespondieren, weil wir gemerkt haben, das ist für uns viel, viel effektiver. Wir haben auch beide Varianten bei uns im Einsatz. Bei den Kriterien für die Auswahl, da gibt's einfach so, wenn ich merke, Usability von dem Tool, so wie ich das benutze, das ist irgendwie nicht so gut. Und dann fliegt das halt auch immer schnell aus der Shortlist raus. Inwieweit ist das für dich ein wirklich wichtiges Kriterium, wie die Usability, wie das Design von einem Tool ist? Was sind da so sag ich mal, softere Kriterien neben der Abhakliste, was denn wirklich drin sein muss?
Ja, also ich glaube, Usability ist mit der zunehmenden Konkurrenz auch ein zunehmendes Alleinstellungsmerkmal von Tools. Ich glaube, man hat die Tools auch so im Hinterkopf, die irgendwie gut aussehen, die aber auch gleichzeitig funktionieren. Ich glaube, das ist mir persönlich auch sehr wichtig, einfach schnell und effizient durch Tools zu gehen, weil es bringt nichts, wenn man meiner Meinung nach sich ein Tool anschafft, was extrem krasse Funktionen hat, wo man dann aber auch gefühlt das Ganze händisch machen kann, weil das Tool dann so komplex ist oder fast so komplex. Finde ich, ist eine stark unterschätzte Disziplin, die Usability, gerade auch in so Tools und Backend-Lösungen. Kommt halt auch, wie gesagt, ein bisschen drauf an, wer arbeitet damit. Wenn du dann Leute hast, die vielleicht nicht so tool-affin sind, solche Leute soll es ja auch geben, dann zu gucken, okay, kommen die damit klar, ist das verständlich, macht es vielleicht auch Spaß, das Tool zu nutzen. Ich glaube, da hat jeder wahrscheinlich irgendwie so ein Tool, wo man vielleicht ein bisschen Hassgefühle hat, aber gleichzeitig auch ein anderes Tool, wo man dann sich auch wirklich darüber freut, wenn man dann das Backend aufmacht und denkt, oh, vielleicht gibt es wieder ein neues Feature, wo die Kommunikation vielleicht im Tool gut ist. Wo ich jetzt gerade Kommunikation sage, finde ich auch immer wichtiger tatsächlich, wenn man merkt, dass das Tool lebt. Da gibt es neue Funktionen und entweder durch ein Pop-up oder durch eine E-Mail oder sonst was, dass man sieht, okay, es ist kein totes Pferd, auf das ich hier gesetzt habe, sondern das Geld, was ich jetzt hier investiere, das wird auch wirklich genutzt, um das Tool vielleicht sogar mit Feedback von mir weiter nach vorne zu bringen. Und das, finde ich, ist auch umso wichtiger zu zeigen, hey, wir sind noch am Markt. Ich habe schon viele Tools gefragt, hey, entwickelt ihr eigentlich noch Funktionen? Ich wollte irgendwie mit euch mal ein Projekt starten. Und dann kommt dann, ja, wir sind noch aktiv, wir wachsen auch. Man hört aber da nichts.
Ja, ich glaube, dieses Thema Spaß an der Nutzung ist ein wahnsinnig wichtiger und oft bei der Toolentscheidung ein völlig unterschätzter Faktor. Für mich das beste Beispiel, die es von wirklich Tag 1 an wahnsinnig geil gemacht haben, ist Write, ehemals OnPage.org, die dann sehr hohen Unterhaltungswert in die Tool-Kommunikation gesetzt haben. Also einfach mit so ein bisschen Gamification, mit Comic-Ansatz, wo du einfach dachtest, das macht einfach echt Spaß. Und dazu waren die Funktionalitäten natürlich auch noch echt gut. Das muss natürlich gegeben sein. Das ist so der Hygienefaktor. Aber wenn du Bock hast, dich jeden Tag in das Tool einzuloggen, wirst du das auch mehr in deinen Arbeitsalltag mit übernehmen. Und wenn das Tool irgendwie eine Oberfläche wie Windows 98 hat, dann wird das eine größere Herausforderung werden, vermute ich mal.
schön ist dann auch, wenn man dann wirklich auch in so einer gesamten Kommunikation vom Tool diesen Spaßfaktor oder die Gamification-Faktor halt auch überall merkt an den ganzen Touchpoints. Da wurde jetzt Wright gesagt, da ist mir auch direkt eingefallen, dass die CTAs, also die Button-Texte in E-Mails auch immer ein bisschen anders sind als klicke hier oder lese weiter, sondern immer ein bisschen persönlich, immer ein bisschen besonders, immer ein bisschen on point. Dieser Spaß am Tooling ist auch was man nicht unterschätzen sollte.
Da haben wir ja auch schon das Thema Kommunikation direkt mit angerissen und das ist auch das, was bei vielen Tools hinten raus und wenn ich dann irgendwie auf Social Media bei Empfehlungen irgendwie das auch sehe, einer der wichtigsten Faktoren ist die Kommunikation von Tool-Anbieter zu den Kundinnen und Kunden. Also so wie funktioniert das Onboarding? Im SaaS-Bereich wahnsinnig wichtig, um die Nutzerbindung nach oben zu schrauben, aber dann halt eben auch Service und Support. Meine Empfehlung ist, Service innerhalb des Testzeitraums massiv auszuprobieren, also wirklich auch doofe Fragen stellen und richtig den Service zu challengen, wie gut sind die wirklich oder ob du da nur irgendwie so ein First-Level-Support hast, die eigentlich nur Textbausteine in E-Mails reinklatschen können.
Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, man wird mit jedem Tool irgendwann an einen Punkt kommen, wo was nicht funktioniert. Wenn man dann schnellen Support hat, der auch eben einem das Gefühl gibt, dass er weiß, wovon er redet, ist man, glaube ich, mit seinem Kauf dann, oder mit seiner Entscheidung dann nochmal ein bisschen zufriedener. Und wenn das schon in der Testphase vernünftig funktioniert, ist ja die Chance, dass es dann später auch noch so ist, ja relativ hoch.
Kleiner Hack, der mir letzte Woche aufgefallen ist, weil wir hatten auch tatsächlich, waren auf Tool-Suche und dann bin ich auch ein Anbieter, den ich eigentlich super spannend fand, bin ich über Social-Media-Anzeigen von denen gestolpert, weil wahrscheinlich im Retargeting gelandet und die haben ihre Kommentare unter den Social-Ads nicht gemonitort und auch nicht gestoppt, sodass da Nutzerinnen und Nutzer von diesem Tool sich über den Support beschwert haben, sehr massiv. Das fand ich sehr interessant, weil man da dann halt eben auch mal einen Blick in die Kundenseele bekommen hat. Da ein kleiner Tipp, ihr könnt ja bei LinkedIn, bei Facebook dann die Werbebibliothek euch auch anschauen von Tool-Anbietern und dann einfach mal gucken, wenn da Kommentare zugelassen werden. Mal schauen, was so Nutzer unter die Ads drunter hauen. Das ist manchmal das ehrlichere Feedback, als man es auf den Review-Plattformen bekommt.
Ja, und dann auch echt schade, wenn dann so ein Tool-Anbieter nicht auf sowas reagiert. Ich meine, besser als so Kommentare zu löschen. Ich meine, so eine Antwort vom Support wäre dann auf jeden Fall eine gute Stellungnahme an der Seite.
Und wenn die das nicht hinkriegen, dann ist der Support wahrscheinlich auch an einem anderen Ende der Nutzung irgendwie auch nicht so cool.
Ein Punkt auch noch, was das Thema Support angeht, was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen sollte, das Thema Zeitzone ist, glaube ich, auch ein Punkt, weil wenn man dann irgendwie gerade ein Problem hat, dann schläft vielleicht die andere Seite gerade. Auch da zu gucken, wann ist denn der Support eigentlich erreichbar? Haben die vielleicht sogar 24-Stunden-Support? Oder schlafen die, wenn ich am härtesten arbeite und dann in Probleme komme und muss ich dann immer einen Tag warten?
Was wir auch gemerkt haben, ist das Thema Onboarding. Bei vielen Tools kriegst du dann am Anfang einmal so eine initiale Schulung, kannst du noch den Support fragen etc. Bei den größeren Tools und bei den wirklich coolen hast du ein bisschen so einen Academy-Style noch dahinter, wo du ganz viele Tutorial-Videos hast, weil du hast neue Leute im Team, die dann mit dem Tool fit werden wollen. Du merkst dir bei dem ersten Training nicht irgendwie alles. Und wenn die halt eben wirklich so ein strukturiertes Onboarding mit Video-Sessions haben, die du dir immer wieder anschauen kannst, so eine Academy vielleicht im Hintergrund, wo du auch Trainings machen kannst dann dazu, das ist auf jeden Fall ein absoluter Pluspunkt. Das macht einen Riesenunterschied, also einfach in der Adaption von den Möglichkeiten von einem Tool für das gesamte Team.
Ist glaube ich, auch ein relativ einfacher Weg, irgendwie das Wissen zu dokumentieren für Tool-Anbieter. Ich glaube, bei Videos ist oft das Problem, dass wahrscheinlich, wenn die Oberfläche sich schnell mal ändert, dass dann so Videos auch mal veralten. Aber ich glaube, wie du sagtest, gerade für neue Mitarbeiter ist das super praktisch, irgendwie dann einfach mal einen Schwung von Tutorials reinzuziehen und dann damit warm zu werden, bevor man sich dann in das Tool reinstürzt oder quasi währenddessen dann auch so ein bisschen da entlanghangelt.
Wir haben jetzt ganz, ganz viel Input geliefert, wie ich so zu dem richtigen Tool komme. Und jetzt würde ich jetzt gerne mal bei dem Obertool-Nerd, der wahrscheinlich nicht so wie andere Menschen 10, 20 Tools, sondern wahrscheinlich 200 Tools irgendwie bei sich im Browser und auf dem Rechner irgendwie installiert hat, hören, welche die sind, wo du sagst, kennt man vielleicht noch nicht und sollte man unbedingt machen, kann ich nicht mehr ohne und glaube ich, dass nicht jeder das kennt. Also zum Beispiel sowas wie Slack brauchst du jetzt nicht mitkommen. Ich glaube, das kennen hier die Leute. HubSpot haben wir auch schon erwähnt. Aber jetzt muss immer ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen, Jens.
Ein Tool, Anbieter, der sich über die letzten Jahre bei mir echt gefestigt hat in meinem täglichen, privaten sowie auch beruflichen Workflow, ist auf jeden Fall Notion. Sehr, sehr cooles Tool. Das zweite, digitale Gehirn. Also alles, was irgendwie gespeichert werden muss, seien es meine LinkedIn-Postings, die ich damit strukturiere und plane, eine Knowledge Base, sei es Packlisten, wenn man mal wieder in Urlaub fahren kann. So Sachen, das landet alles bei mir in Notion und wenn man dann auch noch den Google Chrome Browser nutzt oder mit Edge geht es mittlerweile auch. Dann gibt es noch ein schönes Plugin, das heißt Save to Notion. Das ist für mich echt so die krasse Kombi, jede Datenbank, die man mit Notion erstellt, kann man über das Plugin direkt befüllen, dass man dann jede Seite, die man da hat, vorgetaggt, kategorisiert, wie auch immer man die Datenbank aufgebaut hat, mit Notizen, mit dem Screenshot oder dem Icon der Seite in die entsprechende Notion-Datenbank reinpackt und später genau da findet, wo man es haben will. Und der große Use Case für mich ist eigentlich, früher hatte ich ganz viele Google-Tabellen, Google Docs oder auch damals noch Word-Dokumente und Excel-Tabellen und die flogen irgendwo rum und dann gab es dann final V2 und sonst was. Und mit Notion habe ich jetzt einfach einen Ort, wo ich wirklich, also ich weiß einfach, dass da die Sachen sind, die ich suche, sei es irgendwelche Taktiken, die ich mir mal überlegt habe, irgendwelche Ideen, irgendwelche Projekte, die ich angefangen habe. Es ist halt alles da und das ist eigentlich ganz schön. Und man kann damit kostenlos starten. Ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor.
Notion-Alternative ist, glaube ich, nicht ganz so mächtig, beziehungsweise ein bisschen anderer Ansatz dahinter, aber mittlerweile auch sehr, sehr weit verbreitet ist Asana. Das ist halt eben bei uns bei Morefire so das Lieblingstool, was das ganze Thema Projektmanagement angeht. Aber Notion gab es damals, glaube ich, noch nicht, als wir es angeschafft haben. Sonst wäre das wahrscheinlich auch auf der Shortlist ziemlich weit oben gelandet. Und auch das ist auch so ein Tool, das wechselt man nicht mal eben so schnell in der Organisation.
Nee. Und gerade wenn dann irgendwie mehrere Teams an sich auch an so eine Sache gewöhnt haben, dann dauert das dann auch eine Weile. Anderes Tool, was gerade so auch die Zusammenarbeit, glaube ich, krass in den letzten Monaten bei mir nach vorne gebracht hat, ist Miro oder Miro, wie man immer das auch möchte. Ich glaube, es hieß früher auch Realtime Board oder sowas. Das digitale Whiteboard. Und ich glaube, jeder, der irgendwie keine Lust mehr hat, zusammen im Google Doc zu arbeiten oder im Google Sheets, wird sich sehr über so eine Miro-Lösung freuen. Also bei uns bei Greater arbeiten wir tatsächlich manchmal bei Team-Events zusammen, wo wir dann mit 60 Leuten auf verschiedenen Whiteboard-Bereichen zusammenarbeiten. Und es funktioniert super. Also alles, was man auf dem Whiteboard eigentlich machen kann, bis hin zu Mockups, bis hin zu Workflows skizzieren, alles, was irgendwie visualisiert werden muss, ist in Miro echt genial.
Ja, es hat sich auch bei uns in der Organisation rasend schnell verbreitet, jetzt einfach in der Zeit, wo wir auf einmal alles remote machen mussten, wo wir vorher nur teilweise irgendwie das remote gemacht haben. Organigramm kannst du da drin machen, du kannst Marketing Automation Workflows darin abbilden, du kannst Brainstorming damit machen. Also das ist bei uns auch in vielen Fällen einfach gar nicht mehr wegzudenken. Du bist 2 Minuten in dem Tool drin, kannst es sofort adaptieren und die haben super schöne Lernstrecken auch. Und jedes Mal, wenn ich mich einlogge, gibt es irgendwie neue Features, die mir dann vorgestellt werden. Das ist bei denen Wahnsinn, was die für eine Entwicklungspower da reinstecken. Also ja, ich will es nicht mehr missen.
Nee, definitiv nicht. Und wir haben es auch oft so, dass wir dann setze ich dann irgendwie einen Projektplan auf oder einen Workflow, überleg mir was und dann wird es halt dann irgendwie weitergeschickt in die Runde mit Slack und dann fügt halt jeder mal irgendwie was hinzu, wenn er gerade Zeit hat. Und das Schöne ist, das wird ja auch von Margaret nochmal gehighlightet, wenn es Änderungen gibt in bestimmten Boards. Und so kann man quasi sich, auch wenn man nicht gerade zusammen an diesem Board arbeitet, so Stück für Stück in so einem Projekt auch entwickeln, Kommentare dran schreiben, Notizzettel dran und so muss man nicht wirklich zusammenarbeiten, um was zusammen zu schaffen.
Genau, und du hast gerade auch Slack erwähnt. Slack kennt wahrscheinlich jeder, aber die Verzahnung von Slack mit anderen Tools, das ist, glaube ich, auch da ist die Adaptionsquote noch überschaubar. Die meisten nutzen irgendwie als Chat-Tool. Wir haben zum Beispiel auch bei uns intern, wenn ein Angebot fertig geschrieben ist, sodass es der Sales-Team das verschicken kann, kriegen die einfach nur eine kurze Notification, wo dann das Angebot auch schon direkt dranhängt. Also einfach, weil in HubSpot jemand den Schalter umgelegt hat, kriegen die dann die Notification mit dem Angebot und können es dann direkt rausschicken. Oder dass halt, ne, wenn in Miro was passiert, dass man da dann auch die Benachrichtigung kriegt. Also Slack wirklich für viel, viel mehr nutzen als nur für den Chat und für lustige Gruppen, in denen GIFs geteilt werden.
Ich glaube, also was bei uns auch bei Slack super praktisch ist, super viele SEO-Metriken oder generell Marketing-Metriken kriegen wir auch einfach in Slack rein. Also alles, was irgendwie in sehr vielen E-Mails dann irgendwie drin hängen würde, die man ja eh nur löschen will oder eben drüber fliegt. Dafür gibt es dann einfach eigene Slack-Channels, wo dann nur diese Informationen reinkommen und dann sind auch nur die Leute drin, die sich dann irgendwie mit befassen. Einfaches Beispiel, wenn von uns die Marke irgendwo erwähnt wird, dafür gibt es einen Slack-Channel. Könnte auch jeder per E-Mail kriegen, aber so kann man in Slack halt auch direkt zusammen darauf reagieren, gegebenenfalls schon erste Aktionen machen, Leute taggen etc. Also unglaublich mächtiges Tool, was, glaube ich, auch durch die ganze Integration echt noch viel Potenzial hat bei vielen.
Wie Google Alert nur in Slack. Sehr schöner Ansatz, das werde ich direkt mal klauen. Also ich habe gesagt, ich mache auch einen Podcast mit dem Jens einfach, um selber neue Sachen zu lernen. So, was kann ich noch von dir lernen, Jens? Was muss noch unbedingt auf meine Tool-Liste?
Ein Tool, was ich jetzt auch durch meinen letzten LinkedIn-Beitrag gemerkt habe, dass das gar nicht so für viele selbstverständlich ist, ist das Google Data Studio, was auch über die letzten Jahre sich super gut entwickelt hat. Das ist ein kostenloses Tool von Google, was eigentlich eine Dashboard-Lösung ist. Also von Haus aus gibt es alle möglichen Google-Integrationen, die Search Console, Analytics und dann hat man wirklich so eine Art PowerPoint-Fläche, in der man halt einfach mit den Datensätzen aus den entsprechenden Schnittstellen halt arbeiten kann und wirklich dann Dashboards erstellen kann, die mittlerweile sogar automatisch refreshed werden können. Das ist auch so ein Feature, wo Google echt lange für gebraucht hat und dann einfach auch geteilt werden können. Also ich hatte auch schon Use Cases, wo wir dann ein Dashboard gemacht haben. Das war dann auch für einen bestimmten Fernseher Fernseher oder Fernsehergröße adaptiert. Das Ding lief halt einfach durch 24/7 und so konnte man immer sehen, wie entwickelt sich beispielsweise Traffic oder die Leads und das halt auch fast in Echtzeit mit der entsprechenden Schnittstellen. Und es gibt da relativ viele Anbieter, wie zum Beispiel Supermetrics, die dann auch Schnittstellen zu Facebook-Ads, LinkedIn-Ads oder auch Social Media Organic oder sowas mitgeben. Und das hatten wir am Anfang auch gesagt, sowas bricht einfach diese ganzen Datensilos super auf. Man kann die Datenquellen auch zusammenfügen. Also das ist auch nochmal so eine ganz eigene Wissenschaft, aber extrem einsteigerfreundlich. Es gibt unzählige Templates im Web, wo Leute sich schon Gedanken gemacht haben, wo man einfach seine Datenquelle hinzufügen kann und wird einfach alles übernommen. Also auch super, super geniales Tool. Glaube ich gar nicht so bekannt, aber extrem mächtig.
Wir arbeiten auch tagtäglich damit, also unsere Webanalysten lieben auch dieses Tool. Wir haben bei den meisten Kunden die Reportings auch damit aufgesetzt. Ich packe mal in die Shownotes, sowohl von dir gibt es ja auch ein paar schöne freie Beispiele, als auch wir haben so ein paar öffentlich gestellt, wo man sich einfach mal dann bedienen kann, wie so ein SEO-Reporting für einen Online-Shop aussehen kann und solche Sachen. Was hast du noch in deiner Toolbox, was man sich anschauen sollte?
Was ich doch erwähnen würde, ist auf jeden Fall das Tool Competitors.app, also Konkurrenz.app auf Englisch. Das ist so ein bisschen wie so ein Social Media Feed, aber mit allen Inhalten der Konkurrenzdomains. Super praktisch, wenn man wirklich aktive Konkurrenten im Markt hat, die man vielleicht beobachten möchte, da auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Das Tool deckt halt einfach unglaublich viele Sachen ab. Also man erkennt im Feed auch alles filterbar natürlich, neue Social Media Posts auf diversen Kanälen. Wenn ja, wie haben die so performt? Aber auch gibt es starke Änderungen auf bestimmten Webseiten? Gibt es neue Seiten, die erstellt wurden auf dieser Domain, beispielsweise für ein Event? Oder neue Blogposts, gibt es neue Reviews bei Trustpilot etc. Für jede Konkurrenz, die man da quasi anlegt, wird auch so eine eigene Alias-E-Mail quasi erstellt und damit kann man sich dann einfach in den Newsletter-Verteiler von der Konkurrenz eintragen und hat dann auch quasi die Newsletter der Konkurrenz in seinem Competitors.app-Feed und ich glaube, Ads haben sie auch mittlerweile drin. Ein sehr, sehr cooles Tool, kennt tatsächlich wenige Leute, die es wirklich so im Einsatz haben, aber gerade wenn man aktive Konkurrenten hat, ist das super hilfreich.
Ja, sehr cool. Also genau, und wie du gerade schon sagst, wir packen alles in LinkedIn-Post, wo man wirklich alle Tools schön im Überblick hat. Auch nochmal dann die Links dann natürlich zu den Tools packen wir noch mit dazu. Hast noch ein letztes, was unbedingt mal ausprobiert werden soll? Irgendwie einen kleinen Hack?
Was immer auch sehr viel Spaß macht, das hatten wir auch das Thema, ist Hotjar bzw. Mouseflow. Tun sich beide, glaube ich, nicht allzu viel. Aber was beide relativ schön machen, sie analysieren die Webseitenbesucher und zwar mit einer Videoaufnahme und mit einer Heatmap. Das heißt, man kann, was man in Analytics natürlich sieht, aufgrund von Bounce Rate etc. und Klicks etc., das ist ja alles schön messbar, aber wirklich, wie sich der Benutzer auf der Seite, auf der Landingpage bewegt, wie weit er scrollt, wo er vielleicht auch ein bisschen stehen bleibt, mit der Maus auch entlangfährt, wie er mit Formularen interagiert. Natürlich auch beide Unternehmen, glaube ich, aus Europa, beide auf jeden Fall DSGVO-konform, mein letzter Stand. Die Sachen sind noch anonymisiert, also Formulareinträge werden auch gar nicht als Klartext angezeigt etc., also da sind die auf jeden Fall schon fit, aber es ist schon fast entertaining zu sehen, wie sich Leute auf den eigenen Seiten bewegen, die man ja irgendwie so durchdacht hat. Super spannend für Insights zu sehen, werden Sachen so angenommen, wie man sich selber das denkt, lesen die Leute überhaupt Texte, bleiben so relativ lange an dem Bereich. Super gut für Fehlererkennung. Also ich hatte schon sehr, sehr viele Fehler, die durch Google Analytics nicht aufgefallen werden und das sind dann wirklich auch wirklich so Conversions-Killer gewesen. Ein Formular ist nicht vernünftig dargestellt gewesen oder ein anderes Element hat da drüber gelegen. In Analytics sieht man dann, alles klar, es findet keine Conversion statt. Mit so Analyse-Tools wie Mouseflow oder Hotjar sieht man wirklich, was sehen die Nutzer. Allen Leuten, die ich das zeige und da den erstmal so einen Account mache, die sind erstmal baff und würden am liebsten, glaube ich, erstmal 3 Stunden sich irgendwelche Recordings angucken, gerade wenn es irgendwie Usability-Leute sind.
Ja, also ich meine, unsere UXler, unsere Conversion Rate Optimierer lieben dieses Tool auch und arbeiten auch extrem intensiv mit, weil es wirklich auch super, super hilft, einfach zu verstehen, warum Nutzer wie handeln. Das ist ein ziemlicher Conversion Booster, wenn man damit strukturiert arbeitet. Mit Blick auf die Zeit hau ich jetzt noch einen letzten Tipp raus, nämlich mein totales Lieblingstool, weil ich komme gerade frisch aus dem Urlaub. Es gibt eine App, die ich wahnsinnig oft nutze und das ist BrainToss. Ich liebe sie auch, wenn ich Podcasts höre, weil du bei BrainToss einfach eine Sprachnachricht einsprichst und die wird automatisch transkribiert und dir per E-Mail zugeschickt. Also sowohl die Audiospur als auch das Transkript, was bei Fachbegriffen manchmal ein bisschen spooky ist, aber du hast ja noch die Audiodatei dann dabei. Das heißt, wenn ich einen Podcast höre, auch bei irgendwie beim Autofahren, spreche ich einfach kurz meinen Gedanken dazu ein, was ich mir irgendwie nochmal anschauen wollte und habe es dann in der Inbox und kann es dann halt eben für mich weiterverarbeiten. Also ein schönes Produktivitätstool und vor allen Dingen so ein Erinnerungstool für mich, der Wissensflut, die auf einen einprasselt.
Da muss ich mich auch nochmal bei dir bedanken. Das hast du irgendwann wieder in mein Gedächtnis gebracht. Mittlerweile ist es auch bei mir täglich im Einsatz. Wenn man das Ganze mit BrainToss nochmal ein bisschen erweitern möchte, man kann ja auch mehrere E-Mail-Adressen hinzufügen. hinzufügen. Und ich label zum Beispiel die Sachen schon in BrainToss. Also ich habe mehrere E-Mail-Adressen definiert und die landen dann in verschiedenen Labeln oder Ordnern bei Google Mail, so dass ich schon in BrainToss definieren kann, ist es jetzt irgendwie ein Thema für meine Arbeit, was Privates, ein neues Tool, weiß nicht, ein Podcast, den ich mir noch anhören will oder.
Das ist schon wieder das nächste Level. Das ist dann schon für mich wieder zu viel, aber geile Idee. Sehr schön. Die kurze Zusammenfassung, falls das jetzt für dich zu viel Input war, wir werden, wenn du das jetzt hörst, irgendwann in den Tagen drumherum einen LinkedIn-Post gemacht haben, wo wir eine ganze Liste an Tools dann veröffentlicht haben, die wir lieben und die dann da auch kurz vorstellen. Ansonsten bei der Tool-Auswahl wirklich sehr strukturiert und in Ruhe dran gehen. Mach ein Audit, was du an Tools hast. Geh da mal in die Buchhaltung und guck mal, wer so alles bei dir abbucht und ob das wirklich alles Sinn macht. Die Auswahl von neuen Tools, die Leute, die später mit dem Tool auch arbeiten, mit einbeziehen. Lass dir da Zeit, mach das nicht in Hektik, unterschätze nicht den Faktor Spaß und Usability bei dem Tool, weil dann hast du eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass das Tool auch wirklich intensiv genutzt wird und erst dann amortisiert sich das Ganze auch. Teste die Toolanbieter auf Herz und Nieren. Guck dir das Onboarding an, guck dir den Service, guck dir den Support an, damit du wirklich auch weißt, was dich dann nachher erwartet, wenn du mal in so einer Lizenz drin bist, weil das Tool später zu wechseln ist ein riesen Schmerz. Absolute Empfehlung, folgt dem Jens bei LinkedIn, wenn du weitere Tools haben willst oder lies seinen Newsletter, weil da gibt's jede Menge frisches Futter immer. Und ansonsten, wenn dir der Podcast gefallen hat, noch eine ganz, ganz wichtige Bitte von mir. Abonniere ihn und hinterlass eine mindestens 5-Sterne-Bewertung. Nee, mehr geht, glaube ich, nicht. Bei deiner favorisierten Podcast-Plattform, weil dann bin ich wahnsinnig motiviert, weitere tolle Gäste wie den guten Jens ans Mikro zu holen. Jens, vielen, vielen, vielen Dank für all den Input. Ich glaube, es war ein spannender Ritt durch das Tool-Universum und für alle wahrscheinlich auch wieder was Neues mit dabei.
Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, es ist für jeden auch irgendwie was Neues mit dabei. Ansonsten bei den LinkedIn-Posts sind mit Sicherheit der eine oder andere Geheimtipp noch dabei. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Hat mir mal wieder mächtig Spaß gemacht und ich freue mich auf das nächste Bierchen.
Da freue ich mich auch drauf. Völlig toolneutral. Und ansonsten allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal.